So, herzlich willkommen zur 5. Episode unseres Rollenspiel-Podcasts System Matters. Mit mir dabei wieder der Daniel.
Hallo.
Und der Matthias.
Hallo.
Bevor ich wieder die große Frage in den Raum stelle, was ihr letzte Woche gemacht habt, nur kurz der Hinweis. Wir haben in den Kommentaren gelesen, dass in Bezug auf die letzte Episode, in der wir uns ja mit Spielvorbereitungen beschäftigt hatten, noch gewünscht worden war, da ein bisschen mehr ins Detail in die einzelnen Bereiche reinzugehen. Wir sprechen das gerade noch durch und werden da aber wahrscheinlich noch in Zukunft genauer drauf eingehen. Also vielen Dank für die Kommentare und Hinweise. Wir arbeiten daran.
Genau, auch über ein eventuell verkürztes Intro wird nachgedacht. Und wenn dazu noch Mitteilungsbedarf besteht, wir freuen uns natürlich immer wieder über jegliche Kritik. Und nochmal vielen Dank an die beiden sehr langen Texte.
So, dann Daniel, dann darfst du jetzt mal anfangen und sagen, was du letzte Woche gemacht hast.
Ich habe mich auf die CthulhuCon vorbereitet, die in der nächsten Woche stattfinden wird, und zwar am Freitag, von Freitag auf Sonntag. Ich habe 3 Abenteuer vorbereitet für die Con und bin selbst gespannt, wie das laufen wird. Letztes Jahr war sehr schön, also ich bin nicht der große Con-Gänger, aber das lohnt sich. Also
wie werden dich die Hörer erkennen können?
Ich glaube, es auf dem Cthulhu-Blog müsste ein Foto von mir vorhanden sein.
Oh, siehste. Sehr gut.
Gut, das können wir ja verlinken. Haha, mit deinem Interview.
Ja, stimmt.
Wie, du machst ein Interview?
Ja, der hat ja so ein Interview.
Ich hatte schon ein Interview gemacht.
Auf Cthulhu.de. Ist
aber schon ein bisschen älter.
Da lässt er uns hier einfach im Dunkeln.
Ja, du hättest den Blog ja lesen können, Matthias.
Ist ja, ich kann doch nicht alles lesen.
Man kann ja nicht alles lesen.
Das was hast du denn?
Ist leider wahr. Ja.
Was hast du denn die letzte Woche gelesen? Hoho, was für eine Überleitung.
Ich?
Nein, der Matthias.
Ich wollte gerade sagen, wenn du mich damit meinst, hast du ein Problem, denn meine Erzählungen sollten gar nicht von einem Buch oder irgendwas, was ich gelesen habe, handeln.
Ja, toll.
Ach. Ja, deswegen, ich dachte, das wäre jetzt wieder. Ist ja wurscht. Also. Gut. Ich habe hab gestern den Fluch gesehen.
The Grudge
vielmehr, ja, der Fluch. Und zwar die amerikanische Neuverfilmung mit Buffy, Sarah Michelle Gellar. Und Daniel hat den auch, wir haben den hier zusammen gesehen, wir hatten wieder einen Heidenspaß dabei.
Oh,
und
ja, kam
nicht darum herum, ihn mit dem Original zu vergleichen. Als alter Filmkenner, den wir natürlich auch gesehen haben. Daniel als Verfechter des japanischen Originals. Ich muss da sagen, der war mir etwas zu langweilig. Auch wenn der amerikanische, da sind wir uns einig, zu offensichtlich ist. Ne? Die Monster werden viel zu lange gezeigt. Da geht's.
Du verwechselst einfach Langeweile mit Subtilität.
Pass auf, aber bei dem Original sind Szenen dabei, die werden lange vorbereitet, da wird dieser Horror aufgebaut. Schön, also das finde ich gut. Ne? Das fehlt dem Amerikanischen. Aber dann sind diese Szenen manchmal gar nicht da oder die sind einfach nicht gut genug. Das, was dann aufgebaut wird an Spannung, wird dann nicht gehalten. So hatte ich ständig das Gefühl beim Original. Deswegen hat der mir nicht gefallen.
Dafür hast du dann natürlich in dem zweiten Teil, der auch das Remake, der nächste Woche kommt. Also
unbedingt.
Da hattest du dann genug Spannung. Also,
ja, wir sprechen ja vom zweiten Teil des Remakes. Ne?
Ja, richtig. Das
der,
Remake.
Dann,
der war im Kino wirklich eine Qual. Also da reite sich
das war Schock-Szene. Das war anstrengend, hör mal. Da kam nämlich jede Minute kam eine neue Schockszene, die dich in einen Sitz gepresst hat. Währenddessen die ganzen Halbstarken mit ihren. Die Halbstarken haben eigentlich nicht geschrien, eher die Freundin der Halbstarken, aber egal, das hat dann zu einem. zu einem großartigen Kreistheater im ganzen Kino geführt. War erst ganz lustig, auf Dauer wurde es dann verdammt nervig.
Patrick, was gab's denn bei dir Neues?
Nee, ich habe gestern auch keinen Film geguckt, sondern gestern habe ich mir Primetime Adventures angeguckt mit einigen Freunden. Also es war so eine, ich weiß nicht, wer es kennt, also es geht ist im Prinzip ein Rollenspiel, in dem man eine Fernsehserie nachspielt. Und ich wollte einfach irgendwie was haben, was man abends noch machen kann, und irgendwie eine Stunde reicht nun mal nicht aus, um noch ein Cthulhu-Abenteuer vorzubereiten. Und wir haben es gestern nur kurz angetestet in einem düsteren Weltuntergangsszenario. Unsere Charaktere, also das Setting erstellt und die Hauptdarsteller sozusagen erstellt, mussten dann leider mitten in der Pilotfolge aufhören, weil es dann doch etwas zu spät wird, aber es ist ein tolles System. Ist ziemlich witzig, ist eben basiert immer wieder darauf, dass es ja eine Filmproduktion oder eine Serienproduktion ist. Also wie gesagt, es gibt Regeln für die Häufigkeit, wie häufig ein Charakter auftaucht, oder eben eine besondere Regel, wenn man das erste Mal spielt, ist das eben die Pilotfolge, und die kann man dann entweder dann benutzen oder man schmeißt sie einfach weg. Also es ist ein nettes System. Ich denke mal, da werden wir vielleicht auch nochmal genauer drüber reden.
Und das soll dann auch nur eine Stunde Spielzeit dauern, oder wie?
Nee, das so ist es nicht ausgelegt. Zumindest habe ich es noch nicht in den Regeln gefunden, dass es da eine wirkliche Begrenzung gibt. Es ist insofern schon eingeteilt, es wird in Seasons geplant. Also, und die sind entweder 5 oder 9 Abende oder Episoden eben lang. Und da wird dann auch über den ganzen Verlauf, kann jeder Charakter beispielsweise sagen, das ist jetzt meine Spotlight-Folge, in der entwickle ich mich weiter, da bin ich im Zentrum dieser Folge, so wie man es auch aus den aus so Fernsehserien kennt, wo der eine dann mal im Mittelpunkt steht.
Und ich meine, du hast es jetzt gestern gespielt.
Wir haben es gestern angespielt, ja.
Okay, und wie, ich meine, ich kann mir das eher schwer vorstellen. Ich sag mir jetzt mit meinen Freunden, hey, wir spielen jetzt mal eine Folge von Ein Käfig voller Helden und dann los geht's, oder?
Nein, also es fängt schon damit an, dass du dir überlegst, was für eine Serie spielt man überhaupt. Dann machst du dir Gedanken über den Hintergrund und erstellst eine komplett neue Serie. Du kannst dich natürlich an bestehenden orientieren, könntest wahrscheinlich auch bestehende nachspielen, aber interessant ist es natürlich, dann sich eine eigene zu erstellen. Das wird jetzt zu sehr ins Detail gehen. Wir stellen es, glaube ich, nochmal richtig vor, aber es ist einfach ein nettes Erzählspiel sozusagen.
Okay, dann würde ich mich damit erstmal zufrieden geben. Erstmal.
Ja, gut.
Kommen Daniel, unser Thema heute soll sein.
Wir beschäftigen uns heute mit Reiseszenarios oder Reiseabenteuern. Ja, was ist denn ein Reiseszenario, Patrick?
Du stellst mir mal die Fragen am Anfang bei sowas, das finde ich echt interessant. Gut, nein.
Warum? Ich muss ja auch immer das Thema vorstellen, also.
Das ist, ja, weil ich denke, du kommst dann direkt mit dem ersten Grundgedanken. Du erklärst jetzt erstmal, was ein Reiseabenteuer ist. Hau rein.
Ja, ich finde, man kann da verschiedene Typen von Reisen oder Reiseabenteuern sich durchaus vorstellen. Also als erste Kategorie würde ich klassische Wildnisabenteuer sehen. Also es geht darum, durch die Wildnis irgendwo hinzugelangen, irgendwas in der Wildnis zu finden, von mir aus irgendjemanden in der Wildnis zu verfolgen. Also wo wirklich im Zentrum des Ganzen steht, ein Überleben, eine unerforschte Gegend, wilde Natur, sowas in die Richtung. Der zweite Aspekt wäre für mich, wenn man eine Reise in zivilisierteren Regionen über Straßenwege von einer Stadt zur anderen beispielsweise sich vorstellt, da etwas auszubauen, vielleicht auch, weil man irgendeine, was weiß ich, Karawane begleitet oder was auch immer, wäre so der zweite Typ. Und der dritte ist eher das Reisen im Abenteuer oder zwischen Abenteuern als so ein Randaspekt im Prinzip nur. Für mich ist da die Frage, wenn die Charaktere von Stadt A zu Stadt B müssen, das dauert irgendwie 2-3 Wochen, macht man dann einfach den Zeitsprung und sagt, okay, ihr seid nach 2-3 Wochen dort endlich angekommen, nach einer harten Reise, oder baut man da Aspekte ein, die vielleicht den Plot nicht direkt voranbringen, aber irgendwelche Nebenaspekte öffnen, Nebenquests oder was auch immer, die man dort einbaut, oder Kämpfe oder was auch immer, oder lässt man das einfach lieber weg und überspringt es, weil es für die Geschichte selber ist, steht die Reise dann nicht im Zentrum, sondern ist nur...
Aber das ist ja eigentlich dann kein Reiseabenteuer, so wie wir es dann diskutieren müssen, ne? Weil das ist ja etwas, das machen wir alle. Das macht jeder Spielleiter.
Ja, aber ich fänd schon interessant, mal darüber zu reden, welche Aspekte vielleicht von wirklichen Reiseabenteuern machen da Sinn, um das ein bisschen aufzulockern und Leben da reinzubringen.
Ja, aber vielleicht willst du da gar kein Leben reinbringen. Vielleicht willst du einfach nur sagen...
Wenn du es nicht musst, dann musst du es ja nicht machen. Aber die Frage ist, was sind sinnvolle Werkzeuge dafür?
Also ich fände... Es geht dann dabei eher um diese kleinen Zwischenszenen,
genau,
so am Wegesrand.
Ja, genau.
Und einfach nur, um so ein bisschen Lokalkolorit reinzustreuen.
Dass das kein Reiseabenteuer ist, ist vollkommen klar.
Okay, also im Grunde das Ausschmücken kleinerer...
Genau, richtig. Das wären so Aspekte, die man auch diskutieren könnte, ja.
Das ist im Grunde der einfachste Teil, finde ich, für so ein Reiseszenario. Wenn man sowas macht, kann man im Grunde schon im Vorhinein anfangen, ein paar kleine Szenen sich zurechtzulegen oder vielleicht auch eine Zufallstabelle zur Hand nehmen, die sich in dem entsprechenden Gebiet dann eben, die zu dem entsprechenden Gebiet passt. Das wird dann kurz ausgewürfelt. Man kann die Szene dann kurz einflechten. Das muss ja nicht immer ein Kampf sein. Es kann ja noch einfach eine soziale Interaktion sein. Oder
benutzt hier jemand Zufallstabellen?
Manchmal.
Ja. Ich habe.
Doch nicht für Kampfbegegnungen oder für. Strickst du dir die dann selber und hast dann da, was weiß ich, die selbst vorgefertigt, die sozialen Begegnungen, die du dann da abfertigen willst?
Es gibt auch also Tabellen mit sozialen Begegnungen oder Barrieren auf Wegen. Als wir die D&D-Kampagne gespielt haben, im Grat der Welt, also Vergessene Reiche, Gebirge, ganz weit im Norden, da hatte ich ein paar Tabellen genommen, um sozusagen die, diese Eiswelt etwas flüssiger oder griffiger darzustellen.
Okay, vermutlich bin ich da vorbelastet, weil ich dann nur diese Tabellen, ich glaube aus dem D&D-Monsterbuch oder was kenne, wo dann, ja, hier mit ein paar Prozentwürfen dann ausgewürfelt wird, ob du jetzt dem der Bande von Schreckenswölfen, dem Troll oder dem Eiswesen begegnest.
Also ich finde auch, ich hab auch mal versucht, oder jetzt in letzter Zeit gesucht, einfach nach schicken, einfachen Überlandreisetabellen, und ich finde, die sind rar gesät, wenn du nicht Kampftabellen haben willst. Das finde ich echt traurig, dass es da nicht längere Tabellen gibt, wo du einfach irgendeinen Blödsinn dir auswürfeln kannst. Finde ich schon echt traurig.
Ich finde die aber auch unnötig, muss ich sagen. Komm, wenn ich da den Kampf, wenn der in meine Kampagne, in mein Abenteuer reinpasst, dann bringe ich den. Wenn es darin reinpasst, dass da, was weiß ich, die Karawane uns auf dem Weg begegnet und man da nochmal einkaufen kann, sich mit den Leuten unterhalten kann, ähnliches, dann ist das schön. Aber ich finde, ich brauche doch dafür keine Zufallstabelle, auf der ich dann würfeln muss.
Ja, aber es bringt dem Ganzen eben so einen zusätzlichen Kick der Unvorhersehbarkeit hinein. Aber
vielleicht willst du gerade nicht den Angriff von drei Schreckenswölfen reinbringen. Ja, ich meine, dann spielst du nicht, aber dann sehe ich nicht ein, wozu ich überhaupt auf der Tabelle würfeln soll.
Ach, ich finde, manchmal ist das ganz nett. Ich habe es bei innerstädtischen Geschichten schon gemacht. Einfach mal gucken, was kommt, und wenn es mir nicht gefällt, kann ich es immer noch rausschmeißen, und wenn es passt, dann nimmt man es eben. Also, klar, natürlich kannst du dir das vorher ausdenken, aber ich finde auch...
Ja, genau darauf will ich hinaus. Ich gucke mir die Tabelle an, und wenn ich da tolle Sachen drauf finde, dann brauche ich für die Sachen nicht würfeln. Dann überlege ich mir schon vorher diese tollen Zufallsbegegnungen da, und dann nutze ich die direkt ausgearbeitet.
Ja, im Grunde minimierst du so den Zufall. Also du suchst ja einfach aus, was passiert. Aber vielleicht bist du als Spieler eben auch neugierig, was passieren könnte und wie die Spieler dann damit zurechtkommen. Also ich finde, so eine Zufallstabelle hat auch gute Seiten, aber nutze ich sie auch nicht.
Nein, genau.
Also, ich meine, dann würde ich, glaube ich, eher dafür raten, dass man sich vorher die Tabelle anguckt und sich damit einverstanden erklärt, dass man mit jedem Punkt einigermaßen was anfangen kann. Ansonsten würfelt man ja nur ständig neu, um die Sachen zu finden, die man toll findet.
Ja, klar. Ich meine, okay, man kann sich solche Tabellen ja auch anpassen.
Gut. Okay, das war ein kleiner Exkurs zum Thema Zufallstabellen für unsere ausgeschmückten kleinen Abenteuer.
Ist ja auch wichtig, Zufallstabellen sind bei Reiseszenarien ja sozusagen Standard. Also ich erinnere an das alte DSA-Kreaturenbox mit dem Handbuch für den Reisenden. Da ist dann so eine Zufallstabelle zum Beispiel drin für die Begegnung am Wegesrand. Das ist ganz nett, und ich glaube, in den neueren DSA-Sachen sind auch noch so Zufallstabellen drin.
Ja, noch begrenzt, aber
okay.
Was man, um das gleich vorwegzunehmen, was man auf keinen Fall machen kann sollte, was ich in einer DSA-Runde erlebt habe, ist, jeden Tag auszuspielen und jeden Tag eine Begegnung zu haben. Es war langweilig, und du warst tot, bevor das Abenteuer losging. Also vorsichtig mit solchen Tabellen umgehen, aber ich finde, man kann da vielleicht noch den einen oder anderen Aspekt reinbringen, und gerade darum nervt mich, dass es so wenig soziale Tabellen gibt.
Ja, aber gilt da nicht Hitchcocks Faden? Wenn es nicht wichtig ist für die Handlung, dann lasse ich es weg. Also das wäre immer mein oberstes Gebot.
Ja, aber ich finde, manchmal ergeben sich aus solchen Geschichten, die du auch, es gibt ja auch innerhalb von Städten, jetzt kommen wir zwar sehr vom, aber manchmal ergeben sich aus solchen Sachen ja auch vielleicht Ideen, die du für zukünftige Abenteuer aufgreifen kannst. Die hauen den Händler da tierisch übers Ohr bei einem Handel, und später taucht er wieder auf und ist eine wichtige Person für die und erinnert sich an die. Du weißt ja nicht, was sich daraus ergeben kann. Oder du kannst. Darum sind Zufallstabellen, finde ich, manchmal da auch ganz spannend.
Okay. Außerdem sind die Szenen ja wichtig, weil wir ja gerne die Landschaft bzw. das Lokalkolorit etwas darstellen möchten. Insofern sind diese Szenen, wir sind ja noch bei Punkt 3 sozusagen, kleine Szenen zwischen der Reise von Punkt A nach Punkt B, sind die wichtig, weil wir möchten das ja kurz darstellen. Sonst kann man ja auch die Reise komplett überspringen und sagen, ihr seid nach 3 Tagen in Stadt B angekommen. Kommen wir jetzt aber mal zu dem ersten Punkt, dem reinen Wildnis- oder Reiseszenario, wo die Reise wirklich zentral im Mittelpunkt steht. Nicht nur einzelne Szenen, sondern ich möchte die Gesamtreise darstellen. Wie mache ich das, Patrick?
Wieso sagst du mal meinen Namen bei solchen Fragen? Ich finde es echt interessant. Okay, nein, also ich finde...
Hey, du bist... Ich meine, das ist ein klassisches Fantasy-Thema. Ich spiele nicht mehr so viel Fantasy. In Fantasy-Geschichten wird immer viel gereist. Siehe Herr der Ringe. Oder auch andere zig Fantasy-Bücher, die man so gelesen hat im Laufe der Zeit. Und du spielst ja aktiv noch DSA 4 im Moment.
Ja, stimmt schon. Ne? Ja,
komm, wir haben früher auch viel D&D. Ja. Und noch, ne, bis zum,
also
bis
du darfst dem Matthias auch, richtig, auch mal jetzt, Fragen stellen. Gut, aber ich will dir trotzdem...
Matthias wird dann gleich was dazu erzählen.
Ja, das macht er sowieso. kommen wir aber vielleicht aber dann auf deine Frage zurück und ich werfe einfach mal was in den Raum. Ich finde, da spielen irgendwelche... Fallen klingt jetzt gleich so, so aufgebaut und so weiter, weil auch irgendwelche natürlichen Fallen, irgendwelche Gruben, die im Weg liegen oder Sand.
Ja, komm, wenn du sagst hier, wenn du die Kategorie Wildnis reinbringst, dann muss ich an Indiana Jones denken.
Ja, klar.
Okay.
Aber ich meine, es können auch irgendwelche, was weiß ich, so Sumpflöcher und was weiß ich, da gibt's ja auch, das kann man ja auch als Falle betrachten im weitesten Sinne. Sowas, finde ich, gehört da schon zu. Du musst also die Natur schon als irgendwas begreiflich machen, was auch gefährlich ist, weil sonst ist es, wir gehen durch den Wald spazieren und das soll es da ja gerade nicht sein.
Ja, wie zum Beispiel, ne, ich hatte den, was ist zum Beispiel mit dem Klima? Das finde ich jetzt ganz spannend. Aber das ist so unfassbar. Wie mache ich das irgendwie regeltechnisch gefährlich? Wie mache ich das klar, dass die Leute sich nicht verausgaben dürfen, ohne darüber nachzudenken, dass sie vielleicht genug Wasser da haben? Wie mache ich den Leuten das begreifbar?
Du fängst an einfach...
Und jetzt nicht die typischen Wildniswürfel.
Nein, aber... Die was Würfel?
Nein, aber ja, zum diese Survivability-Würfe, die es dann bei D&D gibt und so weiter.
Wildnisleben bei DSA oder so.
Ah, okay.
Aber ich meine,
das ist ein bisschen langweilig, finde ich.
Ein Aspekt dabei ist ja bei DSA die nächtliche Regeneration zum Beispiel. Also wenn die irgendwo übernachten, wo es vom Klima überhaupt nicht passt oder einfach die Luft zu schwül ist oder was. Ich meine, wir erleben es ja gerade selber, wie schlecht man da schläft teilweise, dann regeneriert man eben weniger. So, und das sind so Aspekte, mit denen man das auf so einer ganz einfachen Ebene schon mal einführen kann. Ansonsten wären das natürlich auch irgendwelche Probenerschwernisse und sowas. Jetzt rein regeltechnisch, das hattest du ja gefragt.
Ja. Ja, aber darauf wollte ich auch hinaus, genau.
Was sehr nett ist, wenn du in so einem, sagen wir mal, Schnee- oder Eisgebiet bist, sehr fies ist zum Beispiel, dass die Schutztränke und so weiter einfrieren. Der
boah, da hatte der einen Spaß. Ja.
Der Heiltrank dann kommt nicht aus der Flasche.
Da musst du jedes Mal einen Wurf
raus
machen, ob du dein Schwert auch ziehst und dann nicht da festgefroren ist. Ja, man muss natürlich aufpassen, ne? Dem Daniel als Spieler ist das natürlich nicht aufgefallen. Das kann natürlich auch an den Nerven der Spieler zehren. Ne? Das ist vielleicht auch nicht immer vorteilhaft.
Es soll ja an den Nerven der Spieler zehren, denn sie werden bestraft dafür, dass sie eben sich nicht intensiv mit der Vorbereitung der Expedition beschäftigt haben. Aber die Zeiten sind ja vorbei. Wenn wir jetzt eine Expedition starten...
Die Dinger dürfen ja auch nicht konstruiert wirken. Ne? Und gerade in den unnötigsten Fällen fallen die dann da. Dann kriegst du deinen Heiltrank nicht gezogen, du kannst dein Schwert nicht ziehen und naja, also das darf auch nicht jetzt nur zu Lasten der Spieler gehen. Vielleicht hat der Gegner es auch mal in der Situation genauso schwer.
Richtig.
Und ne, du lachst dich über den ins Fäustchen.
Aber das sind da dann die Ereignisse, die es einen eben erschweren, wenn die Natur dann gegen einen kämpft sozusagen. So, das ist ja schon sehr interessant. Gerade in Richtung Expedition, wenn es dann in Gebiete geht, was ich, von Ureinwohnern dann bevölkert, die eben dann wie Indiana Jones wirkliche Fallen dann auch hinterlassen haben. Und da kann man ja wirklich sehr viele bösartige Fallen aufstellen für die Spieler.
Was mir noch einfällt in Bezug auf Klima und Umwelt und so, wären vielleicht auch noch Krankheiten, die man sich in der Region zuziehen kann. Je nachdem, wie detailliert man spielt, kann sowas zumindest in der Spielphase ziemlich bedrohlich wirken, wenn man dann plötzlich mit Fieber aufwacht und überall Plusteln hat oder was auch immer.
Vielleicht sind auch 50% deiner Tragehelfer an Malaria erkrankt und du musst zusehen, wie du jetzt dein Zeug weiterbringst und so weiter. Alles, genau, das stimmt schon, ist ein guter Punkt.
Richtig. Und hier dann natürlich noch die, die Situation, wenn man in das Gebiet der Ureinwohner kommt, dass die Träger dann eben nicht mehr weitergehen wollen, weil die sehen dann eben den, den aufgespießten Schädel auf dem Pfahl und das gefällt ihnen dann gar nicht. Und dann muss man sie überzeugen, auch weiterzugehen und so weiter. Sehr interessant auch für Cthulhu-Expeditionen in Richtung Mexiko.
Genau, das hatten wir ja sogar.
Das hatten wir dann, ja. Das war zum Beispiel auch ganz interessant.
Ja. Was ist denn mit, ich wollte einmal nur kurz auf die Fallen zurückkommen. Gibt es denn da nicht irgendwie vielleicht ein gutes Material, was man jetzt so empfehlen kann, wo vielleicht ein paar mal...
Also ich
Sachen.
Erinnere mich an ein Buch, was extra dafür gemacht wurde, das hieß, glaube ich, Grimtooth's Trap Book, irgendwie so ähnlich. Ist unten in den Shownotes zu sehen. Das war ein Buch, was sich nur mit fiesen Fallen beschäftigte.
Ja, das muss ja cool. Nicht immer die, ne, die Klappe sein, die in die Speergrube geht oder wie auch immer. Ne?
Ja, da gibt's noch andere. Ich erinnere mich an ein altes DSA-Szenario, wo sozusagen der gesamte Boden auf einer Achse war und wenn man, und das war dann wie so eine Waage, wenn man rechts raufgetreten ist, ist der ganze Boden abgesackt. Also ne, in die waagerechte Horizontale gegangen. Das ist sehr interessant.
Aber ich glaube, das war nicht in der Wildnis, oder?
Ja.
Nee, das spielt in einem Eispalast.
Ja, genau.
Da möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass man, da kommen vielleicht auch viele hin, gerade wenn man sich solche Literatur anliest, da sind ja auch gerne so Knobeleien drin, ne? Rätsel. Manchmal
nee, das
dann.
Ist ein reines Fallenbuch.
Okay.
Diese Rätsel.
Aber gerade bei Expedition ist vielleicht auch mal, sind ja dann, ne, vielleicht auch mal ein paar Rätsel drin, à la Indiana Jones ist ja auch schon mal gerne drin. Dann würde ich dazu anraten, zu überlegen, was für Spieler ich habe. Denn es könnte sein, dass nicht jeder dann dafür gemacht ist und daran Spaß hat.
Gut, Rätsel im Rollenspiel sind eh schwierig. Da können wir uns auch nochmal mit beschäftigen. Aber
oh, stimmt, hast du recht.
Gehen wir dann
weiter
zu...
Moment, eins finde ich gerade in Abgrenzung zu Reisen in der Zivilisation noch wichtiger, sind hier durchaus Begegnungen. Man muss ja nicht unbedingt auf den Kampf ankommen lassen, aber irgendwelche exotischen Tiere, Wesen auftauchen lassen oder zumindest sehen zu lassen, kann natürlich so eine Bedrohungssituation da durchaus noch verstärken. Also ich finde, da muss man durchaus schon auch mit der Fremdländigkeit dieser Region spielen und da auch dann die ein oder andere Begegnung, in welcher Form auch immer, mit Monstern, Tieren, was auch immer.
Angst
kann man,
vor giftigen Pflanzen vielleicht.
Ja,
auch mal,
genau,
ne?
solche Dinge da durchaus stärker einbauen noch.
Ja, das geht dann schon wirklich teilweise in Richtung Horror, könnte man sagen. Ne? Eben diese Isoliertheit von, diese Isolation.
Gewisses Maß an Bedrohung kann auch in Fantasy-Settings nicht schaden, oder?
Richtig, richtig. Aber Horror ist ja eh nur das Gefühl. Also ich meinte nicht das Genre, sondern das Gefühl.
Ja.
Also ne, die Isolation, die man dann sozusagen empfindet, abgeschottet, der nächste Außenposten meilenweit weg. Ich habe mich vielleicht verlaufen. Verlaufen ist übrigens auch noch ein Faktor, der sehr wichtig ist. Denn schließlich weiß ich ja gar nicht, ist jemand schon mal in diesem Gebiet gewesen? Hat der alte Mann, der mir den Weg gewiesen hat, auch die Wahrheit gesprochen?
Ja, auch wieder ein Hinweis an verantwortungsbewusste Spielleiter, ne? Immer ein Auge auf die Spieler, um zu gucken, ob ich die nicht gerade völlig überfordere und die mir gerade den Vogel zeigen, wenn ich sie zum dritten Mal oder vierten Mal über die Weggabelung scheuche und sie nicht wissen, wo sie eigentlich lang müssen.
Ja, okay, das sei mal
ja, ist wichtig, meine ich nur.
Dafür kommen ja dann diese ganzen Würfe zutage, die man so selten benutzt. Bei DSA gibt es, glaube ich, sehr viele Naturtalente. Also bei DSA, bei D&D
ja,
war das
Orientierung.
Ja.
Orientierung. Hat ja jeder.
Richtig. Genau, Cthulhu auch. Orientierung, Navigation, hier so Sternbilder ablesen und so ein Kram. Das benutzt man ja selten in der Stadt, aber für Wildnissachen, da glänzen dann diese Waldläufercharaktere und sowas.
Tja, ich warte immer noch auf die Situation, wo ich Ackerbau sinnvoll einbauen kann. Gut, aber...
Eines Tages wirst du das Ackerbau-Szenario kennenlernen.
Genau, mittöpfern als Nebenfertigkeit. Aber kommen wir zur Zivilisation. Also Reisen in der Zivilisation, das wäre ja so der nächste Aspekt auf Reisen, auf Straßen. Da ist ja schon der deutlichste Unterschied, es ist bekannter für die Charaktere, sind wahrscheinlich schon häufiger mal auf einer Straße unterwegs gewesen. Von daher fällt natürlich dieser Bedrohung durch die Natur an sich, dieser Aspekt da deutlich mehr nach hinten.
Da sind dann natürlich, die Ereignisse auf dem Weg sind dann natürlich interessanter, weil die dann eben noch mit der Zivilisation verknüpft sind. Das heißt also, wir befinden uns nicht in einem isolierten Raum, sondern ich bin ja noch auf der sicheren Seite mehr oder weniger. Das heißt, es gibt Gasthäuser auf dem Weg. mir begegnen Passanten. Aber auch hier muss man sehen, dass vielleicht nicht die Passanten so freundlich sind, genauso wie die Gasthäuser. Da kann man natürlich auch Szenarios drum stricken. Sind dadurch die Reisen auf befestigter Straße langweiliger als die Reisen in der Wildnis?
Das nicht, aber vielleicht machst du sie, vielleicht werden da Punkte schneller übersprungen als bei so einer Expedition, oder? Ich kann nicht zum 4., 5. Mal werde ich beschreiben, wie wir uns erneut die Pferde satteln, je nach Setting, und uns wieder auf die Straße begeben und da hin und her reiten und die Pferde hin und her wanken und so weiter. Und das wird zu langweilig, oder? Ich meine, da ist viel mehr. Da beschreibe ich dann vielleicht doch, verlasse ich mich nur darauf, was die nächste interessante Szene zu bieten hat, wie eben das neue Gasthaus. Und dann überspringe ich wieder und sage wieder, jetzt kommt der neue, kommt dir da jemand entgegen, ne? Ein neuer Passant oder was, der dich hier ganz finster anblickt.
Ja, es ist schwierig, nicht in einen Trott zu gelangen, in der sozusagen die Szenen sich immer wiederholen. Das ist also schwierig. Wie sieht es da bei dir aus, Patrick?
Ja, bei der Reise rastet man ja beispielsweise auch am Wegesrand. Also es sind ja nicht immer nur Gasthäuser da. Da kann man dann auch die eine oder andere Situation reinbringen, um die Landschaft zu beschreiben. Irgendwelche Schlangen zum Beispiel habe ich da mal benutzt. Nicht zum Kampf kommen lassen, aber eben, wie kriege ich die Schlange aus meinem Zelt wieder raus und so weiter. Was auch noch eine Idee ist, spricht ja auch nichts dagegen, am Wegesrand eine alte Burgruine auftauchen zu lassen und da mal was anderes zu machen als den Gasthof, den man hat oder ähnliche Geschichten. Aber klar, ich glaube, der Spielraum ist da vielleicht ein bisschen geringer. Das Risiko ist größer, sich zu wiederholen.
Es werden auf jeden Fall andere Fertigkeiten verlangt. Also während man in diesem Wildnis Szenarios dann eher die Naturburschen gefordert sind, ist das Szenario auf der befestigten Straße dann doch eher, hat eher diesen sozialen Charakter, könnte man sagen.
Ja, alternativ auch, um das vielleicht etwas zu erweitern, auf Reisen auf zivilisiertem Gebiet kann ja auch Reisen in der Stadt heißen, kann wiederum heißen, sich mit Dieben anlegen zu müssen, mit Raufbolden in der nächsten Kneipe, das sind ja auch alles Sachen, die dann wieder Raum für vielleicht soziale, aber auch natürlich handfeste Konflikte geben.
Okay, ich würd noch vorschlagen, wir machen noch einmal so eine Art Fazit. Also bevor man sozusagen das Reiseabenteuer präsentiert, sollte man sich erst überlegen, welche Reiseart ich nehme. Also entweder die Reise durch die Wildnis oder die Reise durch die Zivilisation oder eben die Reise ist nur sehr verkürzt dargestellt. Dann sollte man sich natürlich also als Spielleiter vielleicht eine Karte der Umgebung suchen. Also es ist natürlich schon praktisch, wenn ich weiß, wohin die Spieler reisen und wodurch. Dann sollte man natürlich gucken, um die eingefrorenen Heiltränke und so weiter zu berücksichtigen, die Jahreszeit.
Ja, war ja nicht so, also ne, das Klima meiner Meinung nach ist schon ein sehr, sehr interessanter und zu oft vernachlässigter Faktor.
Das stimmt, ja. Dann vielleicht gucken, auf welche Orte man passiert, gerade in dieser Zivilisationsreise. Die Orte sollte man vielleicht durchaus auch in seinen Notizen festhalten, denn die Spieler könnten ja nochmal zurückkehren und dann sieht der Ort plötzlich ganz anders aus. Das wäre vielleicht etwas seltsam, aber dann ist es praktisch, wenn man Notizen hat. Wenn irgendwelche besonderen NSCs auf der Reise vorkommen, kann man die vorher schon ausarbeiten und dann einflechten. Vielleicht holen die Spieler auch noch vorher irgendwelche Informationen von anderen Reisenden, die den Weg schon mal begangen haben. Also das jetzt nicht, ich reise von Stadt A nach Stadt B, das war eine der längsten Reisen, die ich hier unternommen habe. Das ist nicht besonders spannend, aber wenn es natürlich dann in die Wildnis geht und ein Teil der Wildnis dann sehr, wirklich sehr isoliert ist, dann ist vielleicht ein Reisebericht ganz interessant. Und ganz zum Schluss sollte man vielleicht noch so ein bisschen Buchhaltung betreiben, also
jetzt gucken,
wie das... Nein, ja, der Spielleiter macht ja meistens dann die Buchhaltung.
Gott bewahre, Hauptsache nicht der Spieler.
Ja, Gott bewahre, das ist ja das Schlimmste. Wenn es dann darum geht, wie viel Proviant habe ich noch, wie schnell komme ich voran, das ist vielleicht auch noch relativ wichtig. Da kann man dann auch noch so Sachen reinmachen wie, welches Wetter haben wir heute, da gibt es auch so Tabellen für. Also wer gerne mit Tabellen arbeitet, ist im Grunde bei Reiseabenteuern schon... ja, an der, auf der richtigen Seite.
Ja, ist wahrscheinlich auch eher persönliche Meinung, was einem da jetzt zu langweilig ist. Der eine, er hat vielleicht auch kein Problem damit, mal so eine Zufallsbegegnung reinzubringen. Für den anderen ist das zu langweilig. Der, oder der hat vielleicht gar keinen Bedarf, seine Reise noch unnötig zu strecken, ne, weil er vielleicht schon selbst seine eigenen Gedanken dazu gemacht hat.
Ja, und bei dem einen steht die Natur im Zentrum, beim anderen so ein bisschen mehr die Gesellschaft, oder? Wenn man zivil.
Genau.
Bei dem einen ist die Natur der Gegner, beim anderen, keine Ahnung, Menschen.
Die Gesellschaft.
Die Gesellschaft,
die Gesellschaft ist immer der Gegner. Und hey, wenn die Reise, wenn die Reise gar nicht gefällt, der lässt sie einfach weg und macht nur eine Miniszene.
Ja.
Aber ich denke, jetzt haben wir alles im Kasten.
Haben wir. Alles klar.
Gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss.